ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Den Nahverkehr ausbauen, die Verkehrssicherheit erhöhen, das will Brandenburg und hat vor 2 Jahren ein Mobilitätsgesetz beschlossen. Das neue Bündnis für Mobilität Brandenburg soll nun Dampf machen bei der Umsetzung. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen informiert.
Dem Bündnis haben sich 13 Verbände und Institutionen angeschlossen. Darunter der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der Verein Fuß e.V. und die Landes Verkehrswacht. Hauptaufgabe wird sein, dem Mobilitätsgesetz Leben einzuhauchen, sagt Verkehrsminister Detlef Tabbert.
Letztendlich wollen wir eins gemeinsam, dass die Bürger in Brandenburg gut von A nach B kommen. Sicher, schnell und nach Möglichkeit mit dem ÖPNV.
Eine der großen Herausforderungen dabei, das Geld. In den nächsten 2 Jahren fehlen jeweils 3 Milliarden Euro im Haushalt. Umso wichtiger sei es, gemeinsam für die Mobilität zu trommeln. Etwa beim Radverkehr, sagt Christian Wessel vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
Da müssen wir ran, dass wir attraktive, sichere Infrastruktur anbieten, damit auch die, die gerne Radfahren würden, es tun. Seien es nun die Pendler, seien es Kinder, die zur Schule wollen oder in ihrer Freizeit sich bewegen wollen.
Wie viel das Gremium wirklich gestalten kann, wird sich zeigen. Ein Kritikpunkt schwingt aber schon bei der Gründung mit. Umwelt- und Naturschutzverbände sind nicht beteiligt.
Stefanie Brockhausen berichtete. Die Corona-Pandemie liegt hinter uns. Die Folgen sind an vielen Stellen aber noch zu spüren, auch an Brandenburgs Schulen. Die waren damals lange Zeit geschlossen. War das falsch? Was wäre besser gewesen? Was sind die Lehren für die Zukunft? Eine Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags hat dazu heute Experten angehört. RBB-Reporter Carsten Steinmetz in
Kinder waren keine Treiber der Pandemie. Schulen und Kitas hätten damals nicht geschlossen werden dürfen, sagt René Mertens heute im Landtag. Er war während Corona der Sprecher des Brandenburger Landeselternrats.
Die Eltern hatten alle Stress in der Zeit, ihre Berufe auszuüben. Da sind Kinder ganz oft auf der Strecke geblieben. Wie da die Praxen schon vollgelaufen sind mit den Folgen, sei es Angststörungen, Suizidanstiege, häusliche Gewalt, das ist nicht weg. Das verfolgt die Kinder ihr Leben lang.
Besonders hart hat die Schulschließungen Kinder aus sozial schwachen Familien getroffen, klagt Carsten Handrick, Direktor der Grundschule Selo.
Da kamen Aufgaben zum Teil gar nicht zurück. Die haben mit ihren Kindern zu Hause definitiv nichts gemacht, aber ich hatte auch keinerlei Druckmittel. Die waren einfach für mich weg.
Mit den gesundheitlichen Folgen und dem Wissensrückstand müssen viele Kinder nun umgehen. Es sind damals Fehler gemacht worden. Auch Björn Lüttmann, der SPD-Fraktionsvorsitzende, gibt zu.
Heute, und das wurde jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich, können wir sagen, waren wir vielleicht bei den Kindern teilweise zu vorsichtig. Wir hätten früher Kitas und Schulen öffnen müssen, das wissen wir heute. Aber die Situation selber war die einer globalen Pandemie. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen.
Die psychische Gesundheit von Kindern müsse in einem ähnlichen Fall künftig stärker beachtet werden, so Lüttmann. Michael Schirak von der CDU kommt zum Ergebnis.
Bevor wir zu dem harten Schwert der Schulschließung greifen, da muss schon einiges passieren und immer abwägen, was tun wir unseren Kindern an.
Sollte es noch einmal zu einer Pandemie kommen, muss die Politik neben den Infektologen auch andere Professionen mit einbeziehen, wie Kinder- und Jugendpsychologen. Das war der überwiegende Tenor heute im Landtag.
Der Bericht von Carsten Steinmetz aus Potsdam. Berlin will mit seiner internationalen Strahlkraft bei der Bewerbung um die Olympischen Spiele punkten. Das sagte der regierende Bürgermeister Kai Wegner nach einer Sitzung des Olympiakuratoriums. Das will die Olympiabewerbung der Hauptstadt voranbringen. RBB24 Landespolitikreporterin Pauline Pieper informiert.
Eine Kiez-Tour durch alle Bezirke soll bis Ende Februar die Olympiabegeisterung wecken. Hier wollen die Olympia-Befürworter mit den Berlinerinnen und Berlinern ins Gespräch kommen und für die Spiele werben. Sportinfrastruktur könnte ausgebaut und auch der Schulsport gestärkt werden, sagt der regierende Bürgermeister Kai Wegner.
Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir auch in Berlin den Sportunterricht weiter stärken. In Mailand nannte man das Olympic Hour. Ich finde, das kann ein Vorbild für Berlin sein.
Das Olympiakuratorium will zudem prüfen, welche Sportstätten in den Bezirken für Olympische Spiele genutzt und saniert werden können. Wegner ist optimistisch, dass sich Berlin beim Deutschen Olympischen Sportbund gegen München, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region als Austragungsort durchsetzen kann.
Eins ist unbestritten, wenn es um die internationale Strahlkraft geht, die Internationalität, die zu 40% in die Entscheidung mit reinfallen, hat Berlin sehr, sehr gute Karten.
Keine andere deutsche Stadt übe so viel Anziehung aus wie Berlin. Auch der Olympiabeauftragte KW Nieromand zeigt sich zuversichtlich.
Natürlich hat Berlin die größten Chancen aufgrund des Bekanntheitsgrades, aufgrund der Struktur der Stadt, aufgrund dieser Vielfalt.
Für den Deutschen Olympischen Sportbund spiele aber auch die Stimmung in der Bevölkerung eine Rolle. Hier wollen die Olympia-Befürworter weiter Überzeugungsarbeit leisten. Den Zuschlag könnte Berlin für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bekommen.
Pauline Pieper berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Eine besondere Sammelleidenschaft inklusive Weltrekord hat Andreas Gala aus Hennigsdorf. Er besitzt über 3200 Polizeimützen. Die dienstlichen Kopfbedeckungen bewahrt er, eng aufeinander gestapelt bis unter die Decke, in einer Mietswohnung auf. Kein Zentimeter Wand ist in dem Raum noch zu sehen vor lauter Mützen.
Mein Konzept ist, so wenig wie möglich zu kaufen. Na klar, wenn ich mal eine Mütze auf einer Veranstaltung, also auf einer Sammlermesse sehe und sie ist authentisch und sie fehlt in einer gewissen Zeitepoche zum Beispiel bei mir, ja, dann muss halt da mal das Sparschwein dran glauben. Aber ich kann sagen, 90% der Sammlung ist wirklich durch Anschreiben von Dienststellen, Anschreiben von Kollegen oder halt durch gute Kontakte ertauscht worden oder halt geschenkt bekommen.
Die Sammelleidenschaft des inzwischen pensionierten Polizeiobermeisters zieht sich durch die Jahrhunderte und durch alle Kontinente. Angefangen hat alles vor 45 Jahren mit der Mütze seines Großvaters. Zwar keine Polizeimütze, sondern vom Samariterbund, aber bis heute hat sie einen Ehrenplatz in seiner Sammlung. Erinnerungswürdig ist auch eine holländische Polizeimütze, die auf wundersame Weise ihren Weg in die damals noch kleine Sammlung des jungen Andreas Gala.
Ich hatte als Kind die Botschaften angeschrieben und auch einen Brief an die holländische Botschaft. Und der Botschaftsmitarbeiter, der hatte sich wirklich bemüht, mir eine Polizeimütze zu besorgen, hatte aber dann wirklich meine Adresse verbummelt und hat dann über eine große Berliner Zeitung einen Zeitungsartikel ins Leben gerufen, die Mütze, die auf einen Jungen wartet. Meine Mama hat das gelesen, meine Oma damals hat das noch gelesen, natürlich sofort, ah, das bist du. Dann haben wir dort angerufen und dann habe ich wirklich die Mütze bekommen.
Den Zeitungsartikel hat Andreas Gala natürlich aufgehoben und eingerahmt. Inzwischen sind so viele Zeitungsausschnitte dazugekommen, dass sie eine ganze Wand säumen. Ein Dankesschreiben von US-Präsident Barack Obama ist auch darunter für die umfangreiche Rettung von US-Militärpolizeimützen. Doch auch von der anderen Seite des damals eisernen Vorhangs sammelte Andreas Gala historische Artefakte, zum Beispiel die vom letzten Präsidenten der DDR-Volkspolizei.
Meine Mutter oder meine Eltern, die damals noch dabei waren, sagte dann zum Präsidenten, wissen Sie, könnten Sie mir einen Gefallen tun, nahm einen Filzstift und könnten Sie uns die Mütze signieren? Und genau das ist passiert.
Inzwischen platzt in seiner Wohnung alles aus den Nähten. Wenn sich Andreas Gala eines wünschen könnte, dann wäre es ein Ort, an dem er buchstäblich alles unter einen Hut bringen könnte.
Wünschen tue ich mir viel, viel Platz, der wenig kostet. Und vielleicht auch, ich will nicht sagen ein Museum, aber eine dauerhafte Ausstellung, wo viele Menschen die Sache sehen. Ich bin da offen für alles.
Hiermit ist also die Anzeige raus, Ausstellungsfläche gesucht für die größte Polizeimützensammlung der Welt. Der Weltrekord wurde Andreas Gala letztes Jahr offiziell bestätigt.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.